Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apoplausch. Ja, ihr habt richtig gehört, Apoplausch. Wir haben nach langer Zeit, und Hanna, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in diesem Jahr, oder? Den ersten Gast?
Ja.
Ist richtig, okay.
Ist richtig.
Dann wollen wir euch mal nicht länger auf die Folter spannen. Heute zu Gast ist bei uns Nikola Boskovic. Er ist Apotheker und Nikola stammt aus Serbien und hat sich 2019 dazu entschlossen, nach Deutschland auszuwandern. Das hat einige Hürden mit sich gebracht, aber lieber Nikola, wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist und ich hoffe, die Infos stimmen bis hierhin und bitte stell dich gerne an der Stelle einmal selbst vor.
Ja, hallo, guten Tag oder guten Abend. Danke für die Einladung und eigentlich alle Infos stimmen, außer ich denke, ich bin nicht der erste Gast in Apoplausch. Also ich höre eure Podcasts wirklich regelmäßig und ich hätte jetzt gedacht, da wäre einer im Februar oder März, aber ja.
Ah, ja, genau.
Der aber ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Nikola Boskovic, wie schon gesagt. Ich komme aus Serbien, habe dort studiert, habe auch kurz gearbeitet in der öffentlichen Apotheke. Und 2020 kam ich dann nach Deutschland, nach so einem Jahr Kampf mit der deutschen Bürokratie. Und das war sehr spannend, weil ich kam damals mit dem letzten Flieger aus Belgrad nach München. Das war der 18. März 2020. Danach war der Lockdown und ja, hätte ich da nicht den Flieger geschafft, wäre ich wahrscheinlich noch 2-3 Monate in Serbien geblieben.
Okay, wow. Da hast du es ja vor dem großen Lockdown nach Deutschland geschafft. Das hört sich allerdings auch ein bisschen drastisch an, direkt im Lockdown in Deutschland anzufangen. Wie war es denn für dich, als du herkamst, so mit dem Lockdown auch dann?
War eine Katastrophe. Also es war wirklich schlimm. Die ersten 2 Wochen hatte keiner Zeit in der Apotheke, mir irgendwas zu erklären, zu zeigen. Die Chefin hat mir damals versprochen, natürlich eine Schulung zu machen über die Software und sowas. Dazu kam es nie. Ich erinnere mich nur an einen Tag, erster, zweiter Tag in der Arbeit, hat sie mir das Labor kurz gezeigt, irgendeine Rezeptur gegeben und gesagt, Sie sind Apotheker, finden Sie zurecht. Und ja, das war so ein Riesenschock für mich, weil ja, Apotheker bin ich und ich kann Rezepturen machen, aber ich war noch nie in einem Labor, das so ausgestattet ist. Ich habe noch nie eine Dokumentation gemacht, Herstellungsprotokoll oder sowas habe ich fast nie gesehen. Also wir hatten natürlich in Serbien was Ähnliches, aber das war wirklich eine Riesenhürde und eine Kollegin hat sich doch dann ein bisschen Zeit genommen, mir was kurz erklärt, aber das meiste musste ich eigentlich in den ersten Tagen ja, mich selber zurechtfinden. Und später hat sich, sage ich mal, die Chefin bei mir entschuldigt, aber ja, es war so, wie es war und ja. So,
ich wollte gerade sagen, was ist das denn für eine deutsche Willkommenskultur? Also sorry, ich verstehe, wenn ich mich jetzt so, ich habe gerade drüber nachgedacht, mich zurückzuerinnern, wie das damals so noch war und wie es wäre, wenn man jemanden einarbeiten müsste. Aber wenn das deine erste Stelle in Deutschland ist, dann ist das schon krass. Also wenn du dann sagst, in den ersten Wochen hatte man nicht so wirklich Zeit, sich um dich zu kümmern, plus, dass du das Programm ja auch gar nicht kanntest, unabhängig davon, ob du jetzt aus einem anderen Land kommst oder aus einer anderen Apotheke. Darf ich fragen, in welchem Bundesland hast du angefangen damals?
Ja, in Bayern habe ich angefangen.
In Bayern. Bist du da jetzt noch?
Nein, ich bin vor circa 3 Jahren nach Rheinland-Pfalz gezogen, weil hier auch mein Bruder wohnt.
Okay. Sehr schön. Und wie war das so mit der Entschuldigung? Hast du die dann angenommen?
Ja, ich habe die auch angenommen. Ja, also ich sag mal so, zu wenig Apotheker zu dem Moment, zu viel Arbeit. Und auf der anderen Seite habe ich die Zeit gut genutzt. Die meiste Zeit habe ich einfach Ware weggeräumt. Da konnte ich mich, sage ich mal, an die deutschen Medikamente gewöhnen. Ja, also generische Namen kannte ich natürlich, die Herstellernamen musste ich dann noch lernen, noch ein paar Sachen, die wir in Serbien nicht haben, aber das hat mir sehr viel am Anfang geholfen, ja, in das Ganze reinzukommen. Ja,
ja, verstehe ich das. Da hat man auch die Packung schon mal in der Hand, den Namen gesehen. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also du warst in der Apotheke, hast dort angefangen zu arbeiten, Aber musstest du noch andere Hürden schaffen? Musste was anerkannt werden? Musstest du Prüfungen ablegen?
Ja, also davor habe ich die Fachsprachenprüfung gemacht bei der Bayerischen Kammer. Die war auf C1 Level, die Fachsprachenprüfung, und danach konnte ich arbeiten, aber es hat sich ein bisschen verzögert, bis ich kam. Deshalb auch gerade, sage ich mal, im letzten Moment. Ich hätte eigentlich Ende 2019 anfangen sollen, aber ja, es kam, wie es kam. Und danach musste ich eigentlich die Kenntnisprüfung machen. Das ist etwas, was eigentlich sehr ähnlich ist wie das dritte Staatsexamen. Ja, und ich habe mich so ungefähr ein Jahr darauf vorbereitet.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie hast du dich denn in Serbien darauf vorbereitet? Oder muss man sich bis auf sprachliche Barrieren, sage ich jetzt mal, wirklich darauf vorbereiten? Weil ansonsten ähnelt sich doch vieles, oder?
Genau. Also in Serbien musste ich mich nur für diese Sprachprüfung vorbereiten, und die Kammer hatte so Beispielprüfungen, und ja, ich hatte noch ein paar Fragen aus den letzten Prüfungsterminen, die sich sehr oft wiederholen. Es war jetzt nicht so schwierig, sage ich mal. Da hatte ich auch keinen großen Stress vor der Prüfung. Und für die Kenntnisprüfung, ja, das war dann schon, sage ich mal, viel. Das Problem waren eigentlich die Gesetze, weil man versteht sogar in seiner Muttersprache die Gesetze schwer, und dann in einer Fremdsprache. Ja, das war einfach ein ganz anderes Level.
Ja, das glaube ich. Wir hatten, oder in der Apotheke, in der ich bis der zuletzt gearbeitet habe, hatten wir auch eine Apothekerin aus der Ukraine. Und die steht jetzt auch kurz vor der Fachprüfung. Und das ist schon heftig. Also, wir haben dann auch mal zusammen geguckt und ich habe versucht, ihr mal vieles zu erklären. Aber das war schon, oder das ist schon heftig, was da ansteht an Prüfungen, was sie mir gezeigt hat, was da alles abgefragt wird. Deswegen hast du die Prüfung gemacht, als du schon in Deutschland in der Apotheke warst.
Genau.
Wie lange hat es dann gedauert? Also ein Jahr hast du dann in München gearbeitet oder in Bayern, bis du fertig warst.
Genau.
Okay. Und wie ging es dann weiter für dich?
Ja, ich bin vorerst eigentlich in der Apotheke geblieben, wo ich auch angefangen habe. Ich war wirklich zufrieden mit der Arbeit, und ich hatte da ein paar Freunde, auch in der Apotheke, mit denen ich immer noch im Kontakt bin, ältere Kolleginnen, aber ja, also sie haben mir sehr viel geholfen, wo ich umgezogen bin. Ich war zuerst die ersten 6 Monate in einer WG, und dann die erste Wohnung, haben mir mit dem Umzug geholfen, haben wir Sachen geschenkt, Bettwäsche, Töpfe, Teller und so weiter. Das war wirklich große Hilfe für mich. Ja, und da habe ich ein bisschen versucht zu reisen nach dem Ganzen. Ja, hat nicht so gut geklappt. Corona war noch immer aktuell, aber es war eigentlich eine schöne Zeit. Da habe ich auch meine jetzige Frau kennengelernt. Die ist Deutsche, hat damals in München gearbeitet, und nach ein paar Monaten sind wir dann in die Nähe von Koblenz gezogen, nach Rheinland-Pfalz, weil hier auch mein Bruder arbeitet.
Dann bist du
Okay.
sozusagen bei deiner Familie in der Nähe, dann ist das nochmal
Genau.
was anderes.
Ja, sehr gut. Und du hilfst anderen Apothekern aus dem Ausland, ja, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Machst du das, weil du da selber Schwierigkeiten hattest oder wenig Hilfe, weil es irgendwie kompliziert ist?
Ja, ungefähr so. Also, wo ich mit dem Ganzen angefangen habe, habe ich versucht, irgendwelche Infos zu bekommen. Es gab überall ein bisschen, aber ich konnte nirgendwo finden, ja, du musst A, B und C machen, und danach kannst du D, und dann kommst du, und das war's. Das habe ich nirgendwo gefunden. Und ich hatte da ein paar Kolleginnen kennengelernt, die waren aber in anderen Bundesländern. Die meisten waren eigentlich in Baden-Württemberg, die ich kannte. Und von Bundesland zu Bundesland sind die Regeln ein bisschen anders, und das hat mir jetzt nicht viel geholfen für Bayern. Ja, und wo ich die Prüfung gemacht habe, hatte ich eigentlich sehr viel, relativ viel Freizeit, sage ich mal. Und ich habe dann einfach auf Instagram angefangen, darüber zu sprechen, wie man nach Deutschland kommt, was man alles machen muss, und einfach gezeigt, wie es hier ist, zu arbeiten, zu leben. Und dann später hat mir meine Frau gesagt, Nicola, du machst das wirklich super. Wieso gibst du auch nicht Nachhilfe in Deutsch oder für die Prüfung? Und habe ich gesagt, ja, würde mich eigentlich sehr freuen, weil ich wollte eigentlich, wo ich mein Studium beendet habe, auch auf der Uni bleiben und unterrichten und auch in der Wissenschaft arbeiten, hatte aber kein Stipendium für die Promotion bekommen. So habe ich eigentlich in der öffentlichen Apotheke angefangen und seitdem, das ist jetzt seit etwas mehr als 3 Jahren, gebe ich Tipps auf Instagram und Co. Über die Anerkennung von ausländischen Apothekerdiplomen.
Wie kann man sich denn an dich wenden? Also, wie kommt man auf deine Hilfe zu?
Ja, entweder auf meiner Webseite, auf Instagram oder LinkedIn zum Beispiel kann man mich gerne anschreiben. Jeder, der eine konkrete Frage hat, bekommt auch darauf eine Antwort. Aber wenn mich jemand jetzt fragt, ja, wie kann ich mein Diplom anerkennen? Das ist jetzt nicht so etwas, was man in 2, 3 Sätzen erklären kann. Also das meiste darüber steht eigentlich auf meiner Webseite, kann man gerne nachlesen. Aber für die persönliche Beratung lasse ich mich dann bezahlen.
Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch deine Zeit, die du dir nimmst. Genau. Deine Website und dein Instagram-Profil, das verlinken wir natürlich einmal in unseren Shownotes und natürlich auch auf unserem Instagram-Profil, dass ihr da Zugriff drauf habt und da alles nachlesen könnt. Welche Tipps kannst du denn schon mal so vielleicht hier im Podcast verraten, die wichtig sind, wenn man sich jetzt darauf vorbereitet, hier in Deutschland auch als Apotheker oder Apothekerin zu arbeiten?
Ja, also das Wichtigste eigentlich, die deutsche Sprache gut zu beherrschen, weil wenn man das gut beherrscht, kann man wirklich alle oder fast alle wichtigen Infos finden.
Darf ich da kurz reingrätschen und
Ja.
dich einfach mal direkt fragen, wie hast du es geschafft, so gut Deutsch zu sprechen? Oder gibt es eine Hintergrundgeschichte dazu? Oder, also ich stelle mir gerade so vor, hast du als Kind in Deutschland gelebt und bist dann zurück nach Serbien? Oder, also was ist die Geschichte dahinter? Das würde mich sehr
Ja,
interessieren.
also da gibt es eine Geschichte und zwar, wo ich und mein Bruder klein waren, in den 90ern gab es im damaligen Jugoslawien eigentlich nicht viel an Kindersendungen, Zeichentrickfilmen und sowas. Und unsere Großeltern hatten Gott sei Dank eine Satellitenschüssel und so konnten wir eigentlich deutsches Fernsehen schauen, wo wir klein waren und wir sind einfach mit Kika, RTL2, ProSieben, Sat.1 und weiß ich nicht, anderen einfach aufgewachsen. Und ich kann Deutsch sprechen, seitdem ich weiß, dass ich existiere. Ich konnte sehr lange nicht schreiben. Heutzutage noch habe ich ab und zu Probleme zu schreiben, weil ich kommuniziere nicht so oft ja, schriftlich in deutscher Sprache. Und wenn dann, ja, lasse ich Apps meine, ja, Texte ausbessern. Und ich lerne natürlich immer noch, ich versuche wirklich Deutsch, also mein Leben momentan funktioniert nur in der deutschen Sprache. Mit meiner Frau unterhalte ich mich auf Deutsch, selten auf Serbisch, Russisch, Englisch, anderen Sprachen, die wir beide sprechen. Aber
Darf man fragen, auf welcher Sprache du dann denkst?
unterschiedlich. Also,
Okay.
wenn ein Patient von mir ist in der Apotheke, meistens eigentlich in deutscher Sprache, weil so kommen auch die Antworten von mir auf die Fragen der Patienten. Wenn ich zähle, dann in serbischer Sprache, weil das für mich einfacher ist. Also, das 87 plus 53, das geht so auseinander in meinem Kopf.
Ja.
Aber wenn ich privat zu Hause bin, dann eigentlich in serbisch.
Ich finde es total verrückt. Also dürfen wir festhalten, du hast mit dem Fernseher Deutsch gelernt.
Richtig.
Ich
Sehr,
habe jetzt gerade
sehr
richtig
cool.
Hoffnung in Netflix und Serien, also too
Andere
much
Sprachen zu
information.
lernen.
An der Stelle, ich ziehe mir immer so koreanische Serien rein. Schon ein bisschen länger. Und ich kann irgendwie kein Koreanisch. Also ich glaube, klar, als im Kindesalter und mit einfachen Begriffen, sage ich mal, wenn man sich jetzt so eine Serie auf Super RTL vorstellt, da sind die Sätze natürlich auch noch erstmal am Anfang nicht so komplex, ne? Und aber ich finde das richtig cool. Ja, danke für den Einblick.
Ja, sehr cool. Und wie verrückt, dass man mit deutschen Fernsehsendern Deutsch gelernt hat.
Ja.
Also ich kenne andere aus meiner Umgebung, die das Gleiche hatten. Noch außer meinem Bruder noch vielleicht 3, 4 Leute. Und eine Kommilitone von mir hat so eigentlich Spanisch gelernt.
Krass. Aber gibt es jetzt bessere Fernsehsender, ja?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, kann ja sein.
Dass die
Ja, Angebot und
deutsche Sendung
Nachfrage.
so gut ankam.
Naja, also weiß ich nicht. Welt der Wunder, Galileo. Ich habe wirklich solche Sendungen über Wissenschaft und sowas wirklich gemocht. Und sowas gab es, und ich glaube, heute noch gibt es in Serbien sowas Ähnliches nicht in der Form.
Also hast du damals als Kind vielleicht schon gedacht, später gehe ich mal nach Deutschland? Oder also es ist schon so ein bisschen verinnerlicht?
Nein, ich hatte nie
Nein.
den Wunsch, eigentlich nach Deutschland zu kommen. Ich wollte immer wirklich auf der Uni bleiben, in der Wissenschaft arbeiten. Dazu kam es nicht. Und wo ich angefangen habe, in der öffentlichen Apotheke zu arbeiten, sah ich, dass ich eigentlich diesen Job mag, dass mich das wirklich erfüllt. Aber was das Problem in der ganzen Geschichte ist, dass sich sehr viele Apotheken in Serbien an die Gesetze nicht halten. Und dass wir wirklich in Serbien mehr Verkäufer sind als Apotheker. Und ich fand es wirklich schade, weil das meiste, was ich auf der Uni gelernt habe, war einfach im serbischen System nicht zu gebrauchen. Also nur selten hatte ich Patienten, die wirklich von mir einen Rat wollten. Die meisten wollten einfach hier ein Medikament haben und weg. Und das war's.
Aber finde ich jetzt interessant, mal einen Einblick in so eine andere Apothekenwelt zu bekommen. Und das ist ja das, was man ja auf keinen Fall möchte, nur so der Verkäufer sein. Dafür studiert man ja nicht oder macht seine Ausbildung jahrelang, um dann eben da so nicht wahrgenommen zu werden in dem tollen Beruf in der Apothekenwelt. Wie kamst du denn dann auf Deutschland?
Naja, ich habe dann irgendwann mal überlegt, was will ich mit meinem Leben anfangen? Will ich in Serbien bleiben? Und wenn ja, will ich dann noch in der Apotheke bleiben? Und in der Zeit wollte mein Bruder, der übrigens Krankenpfleger ist, nach Deutschland kommen. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ja, wieso gehe ich nicht auch mit? Ich kann es mal versuchen. Im schlimmsten Fall, wenn es mir nicht gefällt, komme ich einfach zurück. Aber ich war, sage ich mal, mit der deutschen Kultur schon vertraut. Ich sah jetzt kein Problem, dass ich hier nicht zurechtfinde. Und so ist es passiert. Ja.
Sehr cool. Das sind sehr coole Einblicke erstmal. Aber nochmal zurück zu den Tipps. Genau, da ging es ja
Ich
darum,
wollte
dass
zurück zu
man.
den serbischen Apotheken.
Ach
Gehen
so,
wir
ja.
erstmal zurück
Könnte
zu den
auch.
Tipps sein. Geht erstmal zurück zu der ursprünglichen Frage, genau.
Genau.
Ja, also die Sprache ist wichtig, auch auf anderen Seite wegen Gehaltsverhandlungen, weil leider gibt es für die Apotheker aus dem Ausland, die offiziell als Apotheker unter Aufsicht arbeiten, keinen Tarif lauter DEXA. Und deshalb werden sehr viele ja, sehr schlecht bezahlt. Sogar unter Mindestlohn kenne ich einige Fälle, aber die meisten bekommen so PTA-Gehalt oder ein bisschen mehr.
Warum? Ist es wirklich jetzt
Ja.
wegen der Sprache?
Nein, also der Grund ist, das Gesetz sieht nicht vor, dass es ein Sondergehalt gibt für diese Gruppe. Und deshalb nutzen das die Inhaber einfach aus und bezahlen diese Personen eben weniger und sparen so.
Das ist
Das wusste
quasi,
ich gar nicht.
du meinst das nach der Fachsprachenprüfung darf man nämlich dann
Genau,
auch, ist man
nach
Apotheker
Sprachenprüfung.
unter Aufsicht und dann darfst du
Ja.
vorne bedienen, wie eine PTA auch
Ja.
eben. Aber rein theoretisch hast du ja ein viel größeres Wissensspektrum als eine PTA und auch natürlich einfach einen anderen Abschluss. Nur weil der jetzt, weil da, tatsächlich braucht man ja dann noch ein halbes Jahr oder bei dir war es ein Jahr dass man das dritte Staatsexamen hat, dass es anerkannt ist. Und dann kriegst du, glaube ich, kannst du dich tariflich nach dem
Genau, dann
Apothekergehalt
schon,
sagen, ist genau,
aber
verzichten.
diese Übergangsphase, dass so ein halbes Jahr bis maximal 2 Jahre dauern kann, habe ich schon einige Leute kennengelernt, die wirklich auch unter Mindestlohn bezahlt wurden. Und ich mache eigentlich sehr oft Treffen von uns Apothekern aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern. Manchmal kommen auch Deutsche dazu oder aus anderen Staaten, das ist ganz unterschiedlich, und da hört man wirklich verschiedene Geschichten.
Und Empfehlt ihr euch da gegenseitig was, was man da machen kann? Also wenn ich jetzt Mindestlohn höre, ist das dann so, hey Kollege, also wie kann man sich das vorstellen? Mach das nicht, geh woanders hin oder mein Tipp wäre das
Ja.
und das.
Ja, natürlich. Das Problem auf der anderen Seite ist, abhängig vom Bundesland gibt es manchmal diese ja, Gesetze, die ein bisschen rigider sind. Und wenn man dann die Apotheke wechseln will, braucht man dafür eine Genehmigung.
Das
Da muss man ja, ein paar Wochen oder sogar Monate warten, dass man diese Genehmigung bekommt für den Arbeitgeberwechsel. Dann muss man kündigen, Kündigungsfrist und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man auch sehr wenig verdient, dann kann man sich auch einen Umzug nicht einfach so leisten. Das kenne ich wirklich viele, die ja, irgendwo stranden und ja, entweder bleiben sie dort und kämpfen sich weiter oder sie gehen zurück.
Das ist voll traurig.
Ja, gibt es denn, das ist auch mega traurig, vor allen Dingen, dass es dann so nicht anerkannt wird. Hast du eine Möglichkeit, wenn du sagst, ihr trefft euch zwischendurch, dass sich da Leute anschließen können vielleicht? Schreibt man dir dann einfach, gerade wenn es da Probleme jetzt zum Beispiel gibt?
Ja, natürlich. Also ich sag mal so, mindestens einmal in der Woche schreibt mir jemand mit irgendeiner Frage, irgendein Problem oder weiß ich nicht. Ja, kein 13. Gehalt, kein Weihnachtsgeld gezahlt oder man wird immer nur, seine Arbeitszeiten werden immer nur an die Tage verlegt, wo keine Feiertage fallen, war vor kurzem zum Beispiel das Thema. Oder ja, Urlaub nicht genehmigt oder weiß ich nicht. Also Probleme sind viele. Aber auf dieser Treffen teilen wir ja diese Erfahrungen und es ist schon mal passiert, dass eine Kollegin dann auch ein Jobangebot bei so einem Treffen bekommt, in eine andere Apotheke, wo dann Mitarbeiter gebraucht worden ist. Ja, also die Treffen sind wirklich sehr positiv und kommen ab und zu neue Leute, die meisten aber sind, sage ich mal, ständig da, mehr oder weniger. Ich bin in Koblenz und die Treffen sind dann irgendwo von Mannheim und Frankfurt bis Düsseldorf, Duisburg, Essen, die Richtung.
Das ist schön, dann ist es ja gut, wenn man sich da vielleicht anschließen kann. Aber ich möchte dazu was sagen, falls das jemandem passiert, dass man kein 13. Gehalt bekommt, also kein Weihnachtsgeld oder Stunden so aufgeschrieben werden. Lasst euch das nicht gefallen. Das ist euer gutes Recht, dass euch sowas zusteht und kämpft dafür. In Deutschland, in den Apotheken ist Fachkräftemangel.
Ich denke mir
Da muss
gerade
man
so,
halt
es wird
einfach gehen.
alles so unattraktiv gemacht. Wenn ich das jetzt als ausländische Arbeitskraft höre, denke ich mir, okay, geht es denen wirklich so schlecht? Oder suchen die jetzt noch jemanden, um irgendeine Zeit zu überbrücken oder so? Also ist natürlich nicht jetzt, sage ich mal, der Hauptteil. Also hoffe ich. Und ich will nicht in meiner eigenen Blase leben, wo alle Apotheken glücklich sind. Aber ja, also wie gesagt, ich finde auch, das geht gar nicht. Und ich
Ja.
verstehe trotzdem den Punkt, wenn man sagt, ja, man muss jemanden einarbeiten, man muss es zeigen oder wenn eine sprachliche Barriere da ist oder sowas. Aber man macht das ja für eine langfristige Geschichte, um eben der eigenen Apotheke zu helfen, ne? Also man macht das ja nicht für einen Monat, sondern im besten Fall, weiß ich nicht, für 10 Jahre oder so.
Genau, und also man macht ja erstmal das und die Person leistet ja trotzdem Arbeit.
Richtig. Ja.
Arbeit, die bezahlt werden muss und die genauso anständig bezahlt werden muss wie die anderen Personen, die dort in der Apotheke ihre Arbeit leisten.
Das hört sich jetzt voll übertrieben gemein an. Jetzt heißt es nicht nur, PTA werden ausgebeutet, weil die beschweren sich ja auch häufig gerne über ihr Gehalt. Auch die ausländischen Apotheker. So.
Tja, ich kann sagen, es gibt schöne sowie nicht so schöne Geschichten, aber ich kenne da auch einige Kolleginnen, die von Anfang an, sage ich, wirklich super Gehalt hatten, denen dann der Arbeitgeber mit der Wohnungssuche geholfen hat, sogar für die ersten 2, 3 Monate die Wohnung bezahlt. Also sowas gibt es auch. Ja, aber sehr oft weiß man dann nicht, ja, wird es dann auch wirklich so sein. Also wenn man da für 1, 2 Ta Schnuppertage kommt und sowas und dann die Sprache nicht gut beherrscht und dann kommt man, ist man hier und ja. Ich habe aber, ich bin Adexo-Mitglied übrigens und schreibe seit Wochen über die Probleme, dass die auch darüber Bescheid wissen und die wollen jetzt auch was machen. Ja, dann mal sehen, was daraus wird.
Das klingt richtig gut. Ich wollte dich jetzt noch fragen. Wir sprechen ja immer, also auch du sagst ja, du hörst, ich freue mich sehr, unseren Podcast schon ein bisschen länger. Und wir reden ja auch immer mal wieder über Fachkräftemangel. Und findest du genau so etwas, wie du es auch machst und deine Kollegen es machen, könnte das ausgleichen oder macht es das vielleicht sogar schon die ganze Zeit?
Ja, also nicht jetzt nur Apotheken, aber auch ja, andere Berufe, mit denen wir sehr oft Kontakt haben, also besonders in den Pflegeheimen oder Krankenhäuser oder sowas. Also ich kenne kein Pflegeheim ohne irgendeinen Ausländer. Das gibt es, glaube ich, nicht.
Würde ich jetzt auch einfach mal so bestätigen.
Ja, ich auch.
Also mit denen wir in der Apotheke Kontakt haben, ja.
Genau. Wir waren tatsächlich bei den Tipps, also deine Gruppe, um sich auszutauschen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben ja alle deine Kontaktdaten dann verlinkt, dass man sich bei dir melden kann, falls man da Anschluss sucht, oder auch Hilfe braucht und dass man sich eben bei dir melden kann. Gibt es noch sonst einen ultimativen Tipp, den du hast?
Also ich finde immer noch die Sprache als wichtigsten Tipp. Das Zweite, was wichtig wäre, ist eigentlich, sich für eine Stadt oder Region festzulegen, weil abhängig davon, wo man kommen will, wo man arbeiten will, können sich die Gesetze ein bisschen unterscheiden und davon hängt es dann auf ab, wie das Ganze abläuft.
Hast du einen ultimativen Tipp? Welches Bundesland
Ja, welche
sich
Stadt?
eignet?
Wo soll man hinziehen? Sag
Also, was
es.
ich sagen kann, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wenn es geht, meiden. Die
Oh.
Gründe dafür sind meistens eigentlich, dass die Bearbeitung der Anträge wirklich mehrere Monate dauert, bis ein Jahr. Ja, also ein Kollege, der war jetzt bei letzten Treffen in Frankfurt, der wartet über ein Jahr auf diese Berufserlaubnis. Der hat schon die Fachsprachenprüfung bestanden und wartet. Und sein Arbeitgeber hat irgendwann mal gesagt, so geht's nicht weiter. Und jetzt hat er eigentlich als PK angefangen zu arbeiten. Also die haben da sozusagen eine Zwischenlösung gefunden, aber ja. Der arbeitet jetzt seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr ungefähr als PKA.
Ja, was halt nicht in dem Sinne eine Zeitverschwendung ist, aber irgendwie schon. Also
Ja.
wenn es ja vorangehen könnte. Also ihr wisst
Genau.
bestimmt, wie ich das meine.
Ja,
Ja.
und also das Schlimmste, das habe ich vor kurzem erfahren. Eine Kollegin hat in Frankfurt den Antrag gestellt für die Anerkennung, hat es nach einem Jahr nicht bekommen. Hat dann eine Aussage für ein Online-Portal gemacht, dass sie sehr warte, dass man jemanden erreichen kann, telefonisch, per E-Mail oder sowas. Und vor kurzem habe ich sie zum Treffen in Frankfurt eingeladen. Sie konnte nicht kommen, hat mir aber gesagt, die Behörde hat sie verklagt für
Wow.
ihre Aussage.
Okay.
Und das finde ich dann wirklich das Allerletzte.
Definitiv. Beschwert man sich über
Absolut.
den Fachkräftemangel, dann gibt es Leute, die liebend gerne hier arbeiten würden. Und dann legt man denen solche Steine in den Weg.
Ja, also da kann ich sagen, in Niedersachsen wurde das ein bisschen anders gemacht. Vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren haben sie diese Aufgabe der Anerkennung ausländischer Apothekerdiplome der Kammer dort übergeben. Und das ist super, weil die Leute melden sich bei der Kammer, bekommen alle Infos aus einer Hand, machen die Fachsprachenprüfung und später diese Kenntnisprüfung, alles in der Kammer. Und das geht einfach viel schneller. Und ich weiß, man hat dem Hessen dann was Ähnliches vorgeschlagen, aber ja, die Politik wehrt sich dagegen.
Ja, ist
Es
vermutlich auch
ist.
alles wieder mit Bürokratie
Ja.
verbunden. Da müsste man sich anstrengen dafür. Kennen wir ja.
Hast du richtig schön gesagt, Hanna. Ich möchte jetzt dann gegen Ende hin jetzt nochmal zum Thema serbische Apotheken. Du hast jetzt eben gesagt, es ist So ein bisschen wie Verkäufer kann man sich das vorstellen. Wenn wir jetzt alle mal so ein bisschen an unsere Urlaubsorte denken, hat man auch manchmal so das Gefühl, dass das in manchen Apotheken so ist. Also würdest du sagen, dass man das ganze Wissen, was du dann im Studium bekommst, gar nicht mehr umsetzen kannst, wenn du jetzt in Serbien in der Apotheke wärst? Also wie kann man sich das vorstellen? Man hat da Rezepte oder wie sieht das dann mit der Verschreibungspflicht aus? Nochmal ganz kurz.
Also die sind in Serbien sogar ein bisschen strenger als in Deutschland, was die Verschreibungspflicht angeht. Zum Beispiel Tramadol ist dort ein BTM, Tilidin auch. Auf der anderen Seite Antibiotika-Rezepte sind nur 3 Tage gültig, Antipsychotika-Rezepte nur 7 Tage. Also es gibt wirklich Begrenzungen in dem Ganzen. Leider wird in der Praxis das nicht so gehandhabt. Es gibt keine Kontrolle und das ist das Problem an der Sache. Also sehr oft kamen da Patienten zu mir in der Apotheke, wollten Antibiotikum ohne Rezept. Da habe ich gesagt, ja, geht nicht und so. Und haben gesagt, ja, wenn du mir es nicht geben willst, dann gehe ich einfach in eine andere Apotheke. Und das Traurige daran ist, ich weiß, der bekommt es in einer anderen Apotheke. Und dann bin ich am Wagen, ja, soll ich es doch noch verkaufen oder eben nicht und riskieren, dass er dann wirklich nie wieder in die Apotheke kommt. Aber was wirklich positiv ist, das E-Rezept gibt es in Serbien 2017. Also ich war auch in Serbien bei Beginn des E-Rezepts und dann auch hier. Und das funktioniert sehr gut. Also
Kann man
ja.
sich jetzt wie bei uns vorstellen im System oder?
Also anders. Also man muss jetzt nicht die Karte einlesen. Man braucht eigentlich die Versichertennummer vom Patienten oder eine andere personenbezogene Nummer. Und da kann man einfach alle Rezepte sehen.
Klingt
Was
einfach.
natürlich die Sache erleichtert, aber auf der anderen Seite ist datenschutzrechtlich ja eine Lücke, sage ich mal.
Genau, wollte ich gerade fragen. Es klingt sehr einfach und irgendwie vermutlich deswegen auch viel früher umgesetzt worden, aufgrund dessen. Aber ja, wir Deutschen lieben ja Datenschutz und alles, was dazugehört. Deswegen ist, glaube ich, hier die Umsetzung einfach etwas komplizierter. Findest du es besser, dass es hier mehr geschützt ist, die Daten?
Aber zu geschützt. Also ich finde, es gibt Sachen, wo der Schutz einfach nicht da sein sollte, weil in Serbien hat der Patient kam zu mir, auf der Karte waren keine Rezepte da. Da habe ich ihn einfach zum Arzt geschickt und der Arzt hat mich angerufen und gesagt, ja, der Patient hat das Medikament in der Apotheke, bei dem Apotheker von der Firma um die Uhrzeit bekommen.
Ah
Das
ja.
heißt, der Patient hat mich angelogen. Der wollte an sein
Spannend.
Medikament kommen.
Ja.
Und ja, ich finde, solche Informationen sollten wirklich den Ärzten zugänglich sein. Oder mindestens, ob der Patient das Rezept eingelöst hat oder nicht. Also, dass der Arzt sowas nicht einsehen kann, finde ich wirklich schlimm, weil diese Infos können wirklich die Therapie fördern. Und dass der Arzt auch sieht, was der Patient nimmt oder eben nicht.
Genau, das stimmt. Habt ihr denn auch wie wir viele verschiedene Softwarefirmen gehabt oder gab es bei euch vielleicht nur eine? Das ist ja vielleicht häufig das Problem.
Nein, es gab 2 oder 3, sage ich mal, große Softwarefirmen, einige kleine, aber wir haben nur eine Krankenkasse.
Ja, und das
Das wäre immer schön.
erleichtert vieles.
Ja, wollte gerade sagen,
Absolut. Das wäre
was
nämlich
sehr
meine nächste
Sinnvolles.
Frage gewesen. Wie sieht es mit den Krankenkassen aus? Ich habe noch genau 2 Fragen zum Ende. Und zwar wäre die nächste. Du hast es ja da mitbekommen, du sagst, du bist jetzt während der Covid-Zeit in Deutschland gestartet. Dann kriegt man jetzt hier die letzten 2 Jahre noch mehr verstärkt mit, diese ganzen politischen Themen, vor Ort Apotheke stärken, den deutschen Apotheken, es geht allen so schlecht und alle sind tot traurig und wie soll die Zukunft aussehen? Und wenn du jetzt aus dem Ausland kommst und solche Nachrichten liest, wenn du deutsche Apotheken googelst, sind da Personen, die dann denken, okay, ich lasse das lieber und mach das woanders oder probiere es einfach in Serbien oder suche mir einfach ein anderes Land aus, wo das sicherer ist. Gibt es da auch diese Punkte schon?
Naja, jedes Land hat seine Vorteile und Nachteile. Es ist immer die Frage, wo fühle ich mich besser, geborgener, wo kann ich, sage ich mal, die Arbeitszeiten akzeptieren, den Lohn, die Kosten akzeptieren. In Serbien gibt es eben andere Probleme. Also es ist ein Land, das wirklich politisch zwischen den Westen und Osten liegt und das kommt einfach nicht voran. Und die Kriege in den 90ern in damaligen Jugoslawien haben wirklich Wunden gelassen, die bis heute andauern. Und die Leute dort sind einfach immer in diesen Nachrichten, die immer schlecht sind. Ja, ich fühle mich einfach in Deutschland viel freier, sage ich
Okay,
mal.
ist doch schön. Meine letzte Frage wäre, wenn jetzt die Folge gehört wird, man denkt sich, boah, der Nikola, das ist ein richtig cooler Typ und ich gehe jetzt mal auf sein Insta-Profil, dann wird man dich sehen mit einem grünen Hut. Was steckt dahinter?
Ja, Grün ist wahrscheinlich meine Lieblingsfarbe und ich war mal mit meinem Bruder in Holland und da waren wir ein bisschen spazieren und gingen in einen Euro-Laden und ich habe den Hut gesehen und habe gesagt, den muss ich haben.
Und das ist jetzt dein Markenzeichen.
Ja, also ich habe mich wirklich mit Marketing in dem Zeitraum damals befasst und hat man gesagt, man war wirklich ein Hingucker, dass die Leute hinschauen und sich fragen, was ist das? Und der Hut passt einfach super in der Geschichte, die Geschichte.
Total,
Das
finde ich
stimmt.
auch.
Dann habe ich tatsächlich auch noch eine letzte Frage, bevor wir hier mit unserer tollen Folge zu Ende sind. Und zwar kriegen das alle unsere Gäste gestellt. Woran denkst du, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
Geborgenheit. Einfach, dass ich weiß, dass jemand da ist, wenn mir was fehlt, wenn ich was brauche, dass ich es bekomme.
Schön.
Ja, das ist sehr schön.
Das ist wirklich eine schöne Antwort, ja. Hast du denn ansonsten jetzt zum Schluss noch gerne etwas, was du loswerden möchtest?
Ja, ich möchte dich eigentlich danken für ja, das ein bisschen Spielraum hier über die, sage ich mal, Probleme, aber auch über die schönen Dinge zu erzählen, durch die ich gehe. Und ich hoffe, dass die Infos, die ich gegeben habe, wirklich vielen Leuten weiterhelfen. Und ja, ich sag mal, ich bin für alle da, die Hilfe brauchen. Und ich hoffe, dass andere Leute das Gleiche machen und einfach das Wissen weitergeben.
Vielen Dank für diese tollen Abschlussworte und vielleicht auch für alle unsere Zuhörer ein kleiner Reminder, wenn ihr die ein oder andere Bewerbung seht, denkt vielleicht auch an diese Folge und auch daran, dass man ganz viel auch generell, natürlich in unserer Berufsgruppe, aber auch ansonsten Unterstützung geben sollte und in dem Rahmen, wie man das in der Apotheke eben schafft, da auf jeden Fall zu supporten. Weil das ist ganz toll, was du da machst, Nicola.
Dem kann ich mich nur anschließen und auch vielen, vielen Dank sagen, dass du heute unser Gast warst und so toll eben darüber berichtet hast. Ich glaube, wir haben hier eine richtig, richtig coole Folge aufgenommen. Und ja, alles, was ihr zu Nicola wissen müsst, steht in den Shownotes und denkt an ihn, falls ihr Bewerbungen reinflattern seht.